Unser Podcast wird präsentiert von Kosmos Verlag.
Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
Hallo und herzlich willkommen zu Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Zur zweiten Folge mit unserer lieben Sophie Strottbeck zum Thema Let's Talk About Sex, Sophie. Na?
Hello again. Ja, ich werde hier irgendwie in so eine Ecke gestellt. Ich habe auch noch andere Themen.
Ja, ich kann das bestätigen. Wir werden auch mit Sophie uns noch zu anderen Themen unterhalten, weil sie sehr viel zu bieten hat aus dem Bereich Verhaltensmedizin und Verhaltensforschung. Aber diesmal geht es wirklich um Sex.
Ja.
Und zwar sagen wir's, diesmal beim Rüden. Genau, wir hatten ja schon die Hündin in der letzten Folge. Und heute wollen wir uns mal um den armen Rüden kümmern, der ja immer so gestresst ist von den ganzen Hündinnen in der Umgebung, die ständig alle läufig werden. Genau. Weil ja immer weniger Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Hündinnen kastrieren lassen, die armen Rüden. Genau. Die müssen da jetzt durch.
Die Hündinhalter sind schon, musste ich mir schon mal anhören. Sie sind schuld, ja, wenn ich meinen Rüden kastrieren lassen muss. Ich mir dachte, bitte was?
Gott, wie wär's mit Erziehung? Wofür du alles schuld bist.
Ja, genau.
Ja. Genau, also es ist aber auch was neulich mir gerade wieder begegnet ist, irgendwie in der Stadt Düsseldorf, irgendwie eine verzweifelte Halterin eines pubertären Rüden, die meint, es ist so schrecklich, der arme Kerl, der leidet so. Darum soll es heute gehen, leiden die Rüden wirklich, was können wir tun, damit sie möglichst schnell verstehen, wann es sich lohnt, sich aufzuregen und wann man sich entspannen kann. Und da ist Sophie unsere Super-Expertin, weil sie lebt, für alle die, die das noch nicht wissen, mit in einem Hundehaushalt, ich würde sagen, so ein bisschen Hippie-mäßig, ne, zusammen, weil alle... Hündinnen bis auf eine, ja. Also die Videos, lohnt sich übrigens, sich das mal anzugucken auf Strottbeck-Meute, bei Facebook vor allen Dingen, aber auch bei Instagram. Gerade jetzt aktuell wieder hast du, ne, die Läufigkeit deiner, ja, Hündinnen hinter dir mit einem pubertierenden Rüden dabei. Ja.
Es ist heute Nacht vorübergegangen. Also wir haben perfektes Timing, ja, liebe Kate. Die Hunde liegen hier entspannt um mich rum und holen erstmal Schlaf nach und ich muss Podcast aufzeichnen. Super. Ich darf Podcast aufzeichnen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, also die Party ist vorbei bei Sophie, ja, aber sie, bevor sie aufräumen darf, muss sie erstmal herhalten für uns jetzt.
Genau.
Die Rüden, dein Rovi, ne? Also Rowold heißt er, ja?
Genau.
Rowold. Weil, darf ich das kurz verraten schon, Sophie?
Ja.
Warum er Rowold heißt?
Darfst du gerne.
Ist ja ein etwas außergewöhnlicher Name, den die meisten Leute nur aus dem Verlagswesen kennen. Und das ist nämlich, ja, auch die richtige Brücke. Sophie hat nämlich ein Buch und einen Vertrag unterschrieben, ungefähr zur gleichen Zeit, wie Rowold in ihr Leben kam. Und genau, das war beim Rowold Verlag und ein neuer Roman mit einem ganz tollen Co-Autoren.
Genau, und deswegen heißt er jetzt Rowold. Das ist ein Roman über das Leben mit alten Hunden, was ich ja mit einem weinenden und auch einem lachenden Auge, man muss es so sagen, abgeschlossen habe vor einem Jahr. Und wir haben in der letzten heißen Phase unserer drei alten Hunde, Michael Frey, Dodier und ich, einen Roman über diese Hunde geschrieben, die dann tatsächlich auch während des Schreibens innerhalb von, ich glaube, 6 Wochen sind alle drei Hunde vergleichsweise unerwartet gestorben. Oh. Da haben wir erstmal 3 Monate, ja, Schreibpause gemacht, bevor wir weitermachen konnten. Ja, aber deswegen heißt er Rowold. Also er kam am selben Tag wie der Vertrag für diesen Roman. Und damit war es irgendwie klar. Und ich glaube, er hat Glück gehabt, dass ich nicht bei Müller-Rüschlikon oder Motorbuchverlag gelandet bin.
Ja.
Oder was auch immer es noch für Verlagsnamen gibt. Also ich glaube, mit Rowold ist er noch ganz gut davon gekommen.
Finde ich auch. Und jetzt ist er schon ein kleiner Mann geworden. Er ist jetzt in, ja, der Pubertät. Wie alt ist er jetzt?
Er ist jetzt wahrscheinlich, man weiß es nicht so ganz genau, weil er ursprünglich vom Vermehrer und über Umwege bei mir gelandet ist. Aber er wird jetzt so 1,5 Jahre alt sein ungefähr. Also wirklich voll im Saft stehend und hat jetzt die zweite Läufigkeit mit seinen beiden Mädels überstanden. Und ich muss sagen, also ich habe nicht viel dazu beigetragen, aber ich fühle mich gerade so, als müsste ich platzen vor Stolz, wie großartig dieses kleine Pubertier das hingekriegt hat. Also ich bin wirklich, bin voller Begeisterung. Der hat sich so dermaßen von selbst zurückgenommen. Der ist, wenn die Mädels ihn belästigt haben, ist er von sich aus in die Box und saß da und hat gesagt, hallo, kann mich mal jemand retten und beschützen vor diesen wilden Mädels? Und ja, und wenn er mal versucht hat aufzureiten, hat wirklich ein ausgereicht. Der ist sofort wieder runter. Also der hat es ganz großartig gemacht. Das mal zum unzumutbaren Stress, den alle Rüden pauschal haben, wenn eine Hündin läufig ist. Also er hat 2 läufige Hündinnen, ja, die auch noch ihm gehören, aus seiner Warte heraus.
Und die ihm Ja, ja. Und die ihm ja auch ihren Po ins Gesicht gedrückt haben, hast genau, du mal erzählt in der letzten Folge, ne?
Eben. Sie haben nichts anderes gemacht. Also es sind wirklich, also meine Hündinnen sind so schlimm. Also er tat mir schon ein bisschen leid, aber er hat das wirklich mit Bravour weggesteckt. Also das, man muss ihn an dieser Stelle echt mal öffentlich loben. Ja, apropos Hündin. Piranha, bist du mal still? Komm mal hierher. So, also er hat das ganz großartig gemacht und das eben, ja, an dieser Stelle mal für alle, die irgendwie sagen, das geht nicht und unzumutbarer Stress und natürlich wäre es sicherlich total gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, die Phase der Läufigkeit ist die stressfreiste Phase, die ich hier im Leben mit den Hunden habe. Also klar ist das irgendwie ein Ausnahmezustand, klar sind die alle ein bisschen angeknipster, als wenn hier niemand läufig ist, aber wir sind weit, weit entfernt von unzumutbarem Stress. Definitiv, ja.
Wir hatten jetzt bei der Hündin ja eben so schön leicht, uns eine Struktur zu geben, weil wir da die verschiedenen Zyklusphasen hatten, ne, die vier, an denen entlang wir uns gehangelt haben und alles Mögliche abgehandelt haben. Das fehlt uns jetzt bei dem Rüden. Aber wir haben eben schon eingangs kurz vorher so ein bisschen gesprochen, dass Rüden ja eigentlich immer in dieser permanenten Situation sind, die bei der Hündin sich in bestimmten Zyklusphasen aufteilt. Ja. Und dadurch auch die Sexualität des Rüden häufig ein viel größeres Thema ist als die Sexualität der Hündin, die gefühlt ja immer nur dann zutage tritt, wenn sie läufig ist und die Leute dann beschäftigt. Und ich habe immer das Gefühl, die Menschen, die Rüden halten, haben da viel mehr Gesprächsbedarf, sind da viel mehr im Austausch miteinander. Also natürlich immer, wie gesagt, wenn die Hündin sich in den Phasen befindet, dann ist es ein wichtiges Thema auch für die anderen Hundehalterinnen und Hundehalter. Aber diese Rüden, das Rüdenthema ist eigentlich permanent da. Haben Rüden mehr Stress im Leben als Hündinnen?
Ach, das würde ich so nicht behaupten. Also ich würde sagen, auch das ist wieder eine Frage der Persönlichkeit. Natürlich auch der Sozialisierung, der Genetik, der Epigenetik. So, also es spielt ja einfach so viel rein mit, was macht den Hund aus, der hier gerade vor mir sitzt. Und da gibt es sicherlich welche, die da auf einem anderen Level, sag ich mal, reinstarten als ganz, ganz harmlose Hunde, um es mal so auszudrücken. Aber ich glaube, am entscheidendsten ist die Lernerfahrung, die der Hund gemacht hat. Also so hat er den Umgang mit dem anderen Geschlecht gelernt, weiß der, worauf es ankommt, wofür das da ist, dass es außerhalb der Stehtage keinen Sinn macht, eine Hündin zu decken. Und da war die erste Läufigkeit mit Robi natürlich auch nochmal was anderes. Aber in der zweiten habe ich eben festgestellt, total beruhigt, dass er wirklich ja gut gelernt hat, damit umzugehen, dass er weiß, ach Gott, die steht ja noch gar nicht, es wäre ja reine Energieverschwendung, jetzt zu decken. Wie gesagt, sich von selbst zurücknimmt. Ja, dass er ganz viel einfach aus der ersten Läufigkeit mitgenommen hat. Und das hätte er natürlich nicht, wenn er nicht die Möglichkeit gehabt hätte, hier Erfahrungen mit läufigen Hündinnen eben auch zu machen.
Ja, nun ist deine Haltungsweise ja eine sehr natürliche, ne? Also kommt der natürlichen Umgebung sehr nahe, was Hunde sich aussuchen würden. Also was wir aus Streunerstudien eben halt kennen, ist, dass Hunde durchaus in Gruppen leben, in denen natürlich auch Hündinnen läufig werden und Rüden auch nicht zum Zuge kommen, weil sie ganz unten auf der Liste stehen. Und dann mit diesem Frust auch klarkommen lernen müssen, aber auch lernen, dass es Zeiten gibt, wo man sich noch gar nicht aufregen muss, wo Hündinnen schon gut, ganz interessant riechen und man ein bisschen flirtet und Spaß hat zusammen. Genau. Also das ist alles etwas, was Rovi hier bei dir natürlich lehrbuchhaft lernen kann. Aber nun ist ja die Lebensrealität vieler Menschen mit ihren Rüden in einer Großstadt beispielsweise eine ganz andere. Da hast du dann irgendwie einen jungen, ich übertreibe jetzt mal, aber habe ich tatsächlich gerade neulich gehabt, Kangal-Mischlingsrüden, vermittelt durch den Tierschutz in der Innenstadt, 8 Monate alt und um ihn herum alle Hündinnen läufig. Ja, genau. Alle Hündinnen läufig und der darf eigentlich sowieso fast nie von der Leine. Der kriegt gar keine Möglichkeit, überhaupt sich sozial auszuprobieren und schon gar nicht mit Menschen, die Hündinnen an der Leine haben, die gerade läufig sind. Wie sollen die damit umgehen lernen?
Ich glaube wirklich, also das ist ein bisschen das Paradoxe. Ich muss mir dann anhören, boah, das ist ja fast schon tierschutzrelevant hier, 2 läufige Hündinnen im selben zu Hause. Ich glaube aber, dass Rovi dadurch viel bessere Startbedingungen hat, genau das zu lernen, was relevant ist, als der Rüde, der ab und zu mal irgendwie eine Hündin trifft. Und das ist sicherlich schwierig und ich würde auch, also vom Tierschutzgesetz gar nicht gedeckt, aber ich würde sagen, es ist ein ganz klarer Unterschied, ob man wie ich jetzt hier in der Pampa wohnt und ich treffe nie einen Hund, schon gar keinen läufigen, hier gibt es gar keine intakten Hündinnen außer meinen, oder ob ich eben, wie du sagst, irgendwo in einer Großstadt an der Hundewiese wohne und jeden Tag 3 unterschiedliche läufige Hündinnen irgendwie habe. Da glaube ich, ist es schwieriger, da ist vielleicht das auch eher dann legitimer Kastrationsgrund, wenn der Hund immer Stress hat. Aber ich glaube, dass wir prinzipiell den Denkfehler machen, einfach von Anfang an die so zu trennen, dass die keinen Kontakt haben. Und wenn wir uns die AGBs von sehr, also es tut sich in letzter Zeit ein bisschen was, aber von sehr, sehr vielen Hundeschulen anschauen, dann steht da drin, läufige Hündinnen sind natürlich vom Unterricht ausgeschlossen. Und ich denke,
steht da überall, ne?
Ja, genau. Und so, also für mich ist eine Hundeschule dann gut, nicht wenn man formal Sitzplatz, Fuß, Begleithundeprüfung oder sowas lernt. Das kann man machen, wenn man Spaß dran hat, ist aber nicht relevant fürs Leben. Sondern es sollte um den Alltag gehen. Und wenn das Tierschutzgesetz in Zukunft mehr Beachtung findet und Hunde nicht mehr pauschal kastriert werden, und das wird so kommen, es dauert halt nur, bis sich das von der Lehre dann in die letzte Praxis auch umgesetzt hat. Mhm. Aber dann ist genau das der Alltag, dass man Hunde des anderen Geschlechts trifft und dass man entweder als Halter mit einer läufigen Hündin unterwegs ist oder halt mit einem Rüden, der irgendwo ein Duftmolekül einer läufigen Hündin in der Nase hatte. Und ich glaube, dass wir das in Hundeschulen vermehrt trainieren müssen. Und also ja, und man kann den Umgang nicht lernen. Also ich kann ja auch nicht schwimmen lernen, ohne jemals nass geworden zu sein. Und genauso wenig kann ich den Umgang mit dem anderen Geschlecht lernen, ohne jemals Kontakt dazu gehabt zu haben. Und es ist sicherlich klar, dass die Hündin in den Stehtagen nicht als erstes über einen Agility-Parcours muss. Wobei für mich wäre es super gewesen, ich bin ja immer dran gescheitert, mir den Weg zu merken. Also es hätte der Rüde dann ganz alleine gemacht.
So. Du hättest mal gewonnen,
Sophie. Genau, eben, juhu. So, aber wenn wir uns Erziehungsstunden anschauen oder vielleicht auch freie Spielgruppen für Hunde, also so, da kann ich genau das machen. Und gerade in Erziehungsgruppen, also wenn ich Anti-Jagd-Trainings anbiete und mir versprochen wird, ich kann lernen, meinen Hund von einem flüchtenden Hasen abzurufen, dann werde ich ja wohl auch in der Hundeschule lernen können, wie ich meinen Rüden von einer läufigen Hündin abrufe. Ich fand Ersteres immer viel schwieriger, mit dem Beagle übrigens als Letzteres. Und da wären die Hundeschulen tatsächlich gefragt. Und da kann sicherlich, glaube ich, es auch sehr lehrreich, lernverstärkend sein, wenn man eine souveräne alte Hündin zum Beispiel hat als Trainer, die da mit auf Platz steht. Und da denke ich an mein altes Dönertier, ein türkischer Mülltonnenhund. Günesh hieß sie offiziell. Und Günesh war zwar kastriert aus dem Tierschutz, aber es gab die Situation, die war nur als Statistin, weil ich nicht wusste, wohin mit ihr, mit einer Hundeschule. Und es war Junghundegruppe und es waren zwei Beagle-Rüden, zwei Geschwister auf dem Platz und ansonsten noch eine ganze Gruppe. Und ich stand irgendwie außerhalb und die Hunde waren überall unterwegs, auf verschiedensten Plätzen. Die Türen dazwischen waren geöffnet und dann sollten die Halter ihre Hunde zurückrufen. Und alle waren schon längst wieder bei ihren Haltern und die Beagles waren noch drei Plätze weiter und haben nicht mal mitgekriegt, dass sie gerufen wurden,
ja,
wie es halt so ist.
Klassiker,
und,
ja.
Und dann haben sie das Dönertier gesehen und haben sich von hinten genähert. Und auch ich habe, die waren bestimmt noch 5 bis 7 Meter auf Abstand, ich habe aber auch schon gesehen, was sie vorhaben. Die wollten eindeutig aufreiten, kriegt man ja vorher mit. Und das Dönertier hat es auch mitbekommen. Die hat sich umgedreht und hat nur den Blick des Todes nach hinten geworfen. Mehr musste sie nicht tun. Die hat die fixiert. Diese beiden Beagles, ich werde es nie vergessen, sind schreiend über drei Plätze außenrum zu ihren Haltern gerannt. Und mit einem Halter hatte ich noch ein halbes Jahr lang Kontakt. Und er hat gemeint, ein Ruf und der Beagle stand sofort auf der Matte. Der hatte Panik, dass ihm das Dönertier wieder begegnet. Also so. Ich glaube, oder will damit sagen, ich glaube, eine souveräne Hündin, die bedeutet jetzt nicht, ich werfe die Hündin auf den Platz und die soll mal machen. Und es gibt hinterher Verletzte und eine völlig überforderte Hündin. Aber wenn man so ein Dönertier hat, die einfach extrem souverän ist und die vorher schon weiß, was Sache ist, glaube ich, kann das eine super Unterstützung sein, dass so eine Hündin dann auch den Jungspunden mal beibringt, nicht jede Hündin ist die Mutter für den eigenen Nachwuchs. Wir sprachen in der letzten Folge über Immunsystem zum Beispiel. Wir sprachen aber auch über Zyklusphasen. Und es gibt ja ganz viele Rüden, denen es völlig egal ist, ob die Hündin im Anöstrus ist, im Diöstrus, im Östrus, im Proöstrus. Also die einfach wahllos auf jede Hündin aufreiten. Und das gibt halt Ärger. Das gibt auch in der freien Natur Ärger, wenn man das macht und andere Hündinnen ständig belästigt, obwohl die gar nicht sagen, hallo, mach mir Kinder. Und das müssen junge Hunde schlichtweg lernen, wie sie auch ganz vieles anderes lernen müssen. Also ich finde das ganz selbstverständlich. Guck dir mal unsere Artgenossen in der Pubertät an. Die sind ja auch erstmal mit 15 hinter jedem Rock her. Also völlig egal, ob die Frau, die drin steckt, ihr Typ ist oder nicht. Also erstmal muss man sich halt ausprobieren. Und das gilt auch für unsere Hunde. Und ich glaube, sie haben es auch
und
verdient,
deshalb,
dass sie sich ausprobieren dürfen.
Unbedingt. Das ist, ich danke dir für diesen Appell, weil das ist auch etwas, was für mir wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, viele, viele Probleme dieser Rüden, dieser armen Rüden, die tun mir auch leid, würden nicht so massiv werden, wenn wir uns mehr trauen würden, uns unter anderem mehr damit befassen. Wie sieht es eigentlich aus, diese Zyklusphasen der Hündin? Wann ist es wirklich gefährlich? Wann ist es wirklich auch okay, dass eine Hündin noch mit in die Hundeschule kommt und wann sollte man sie dann doch zu Hause lassen, um nicht zu viel Chaos zu provozieren? Mhm. Aber dass die jungen Rüden und auch die anderen Hündinnen lernen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Auch mit diesem Stress. Zum Leben gehört Stress dazu. Was du meintest, eben. Es ist der Alltag, ihr Alltag als Hund. Und dazu gehört, dass man sich mit diesen Situationen auch auseinandersetzen lernt, dass man auch dann noch gehorcht als junger Rüde. Aber eben halt auch als läufige Hündin in der Hundeschule und auf der Hundewiese und in der Stadt. Wenn einem jemand, wenn vor einem jemand längs läuft, der gerade verführerisch gut riecht. Mhm. Also es gibt, mittlerweile gibt es einige Hundeschulen. Ich bin in letzter Zeit häufiger darüber gestolpert, dass welche geschrieben haben, bei uns sind selbstverständlich auch Hündinnen willkommen, wenn sie sich nicht in gerade in ihren Stehtagen befinden. Also es passiert was in der Hundewelt. Die Hundetrainerinnen,
ich habe da, glaube ich,
die
auch,
sind ja auch alle in deinen Seminaren und
gegeben.
Vorträgen.
Genau, ich erzähle das ja schon so lange. Ja. Und das ist auch die einzig logische Schlussfolgerung, die man aus einer gemischt intakten Mehrhundehaltung ziehen kann. Also so, weil man einfach merkt, ja, sie lernen das. Sie lernen den Umgang. Und wie gesagt, es ist dann stressiger als im Anöstrus, aber auch ganz oft positiver Stress sozusagen. Also so, die sind einfach gut drauf und alle sind so ein bisschen drüber. Und aber ja, also sie lernen es. Und das zeigt Rovi gerade wieder sehr, sehr eindrücklich. Und ich glaube, ja, wie gesagt, wir müssen ihnen die Chance dazu geben.
Absolut, genau. Und zwar auch nicht nur dann, wenn die Hündin läufig ist, wie du es gerade mit deinem Dönertier beschrieben hast, sondern auch allgemein der respektvolle Umgang mit Hündinnen, den können wir ihnen nicht beibringen. Ja. Wir können ihnen nicht irgendwie eine Lesung halten und sagen, so benimmt man sich aber nicht einer Hündin gegenüber. Ja. Das kann ihnen nur eine souveräne Hündin beibringen. Und dazu gehört einfach, dass man sich in Gruppen begibt, wo Hunde unterschiedlichen Alters sind. Mhm. Also ich bin zum Beispiel da immer große Freundin davon zu empfehlen, in solchen Fällen zu einem Dog-Sitter zu gehen, der gut ist natürlich. Ja, das ist die Voraussetzung, der seine Gruppe gut führen kann. Und in dieser Gruppe so ein Jungspund, der sonst nur an kurzer Leine durch die Stadt geführt wird und nirgendwo Kontakt haben darf, dass der sich verdammt nochmal ausprobieren darf mit erwachsenen Rüden, mit erwachsenen Hündinnen und auch mit Jüngeren und Gleichaltrigen und auch mal eingegrenzt wird vom Menschen, aber vor allen Dingen die Eingrenzung im sozialen Miteinander erfährt. Ja. Das können wir Hunden nicht bieten, das können sie nur voneinander lernen und das gilt eben halt auch für den Umgang mit Sexualhormonen.
Genau, das gilt für so viele Bereiche, aber da eben natürlich auch, also wie soll er es denn lernen, wenn er nie den Umgang hat? Und das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schade. Und ich glaube, das ist wirklich sowas wie ein Glaubenssatz. Das geht eh nicht. Und deswegen versucht man es gar nicht erst. Also ist das, womit ich immer wieder konfrontiert werde, dass die Leute sagen, ja, nee, das geht ja nicht. Und das ist ja Quälerei. Und so, und es geht eben sehr wohl. Und das muss man, glaube ich, den Leuten auch immer wieder sagen. Und wenn man solche Stunden in der Hundeschule macht, finde ich, hat das ganz, ganz viele Vorteile. Also so, die Hunde lernen ja was. Also eine Hündin lernt ja auch optimalerweise, wie kann sie zumindest zu unpassenden Zeiten einen penetranten Rüden auch abwehren. Also auch sowas muss ja eine Hündin lernen. Ich drehe mich mal nach hinten um, zeig Zähne. Ja. Der Rüde lernt, wie gesagt, dass nicht jede Hündin unabhängig vom Zyklusstand und so weiter interessant ist. Immunsystem spielt eine Rolle. Aber auch Halter und Halterin. Also ich glaube, dass man in Hundeschulen so eine Stunde. Und wenn ich gucke, wie die Leute meine Seminare besuchen, auch Hundehalter, dann wird das super gut laufen. Es wird dankbar angenommen, dass man über das Zyklusgeschehen spricht, also dass man auch Theorie macht, dass man den Leuten erklärt, wann muss man aufpassen, was sind die gefährlichen Phasen, was ist normal, was ist nicht normal, wofür sind die Sexualhormone da. Aber auch, wie gesagt, ja, wie rufe ich meinen Rüden ab, wie beschütze ich meine Hündin, wann muss ich blocken, also all diese Geschichten. Und das muss man einfach praktisch üben, als Hund wie als Mensch, gilt für beide.
Ich kann das auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Wir hatten hier in der Nachbarschaft auch zwei Hündinnen, die sich auch synchronisiert haben, beide immer gleichzeitig läufig waren. Und ich habe am Anfang immer Nox davon weggehalten, verzweifelt. Und irgendwann habe ich einfach mit denen gesprochen, mit den Nachbarn gesagt, ist es okay für euch, wenn sie noch nicht in den Stehtagen sind, dass wir sie einfach auch mal zusammenlassen. Ja. Und dann haben wir es ganz bewusst immer gemacht. Und von dem Moment an war Ruhe. Also Nox hat angefangen. Ja. Natürlich fand er die mega interessant und wollte da unbedingt hin und wollte mit denen flirten und spielen und sich sehr beliebt machen bei denen, also in der Beliebtheitsskala nach oben rücken, so, ne? Und dann, wenn es entscheidend war, habe ich ihn leider nicht mehr hingelassen. Das fand er natürlich nicht so geil, aber dadurch war er viel, viel weniger gestresst, hat weniger geheult, hat wieder normal gefressen, selbst wenn die anfänglich läufig waren. Also es war für ihn und für die Hündinnen wahrscheinlich auch schön, weil die auch mal durften. Ich meine, wir flirten doch auch gerne.
Eben. Also es gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, es gehört auch zum Hundeleben dazu. Und ich musste vorher auch so, also ich habe mich so innerlich gefreut, als du gesagt hast, hier mit Hippie-WG und wir leben ja irgendwie ganz natürlich. Und ich habe tatsächlich ganz oft das Gefühl, wir sind sowas, ich bin eigentlich hier auch ein Hund inzwischen. Also so, dieses, weißt du, wenn du verwilderte Haushunde irgendwie beobachtest, die ja dann doch in vielen Regionen, ich war oft in der Türkei, in festen Gruppen, Sozialstrukturen leben und die dann getrennter Wege gehen, aber dieses, man trifft sich wieder und dann erstmal, man freut sich und man festigt die Bindung und das habe ich hier jeden Morgen, es ist großartig, ich mache die Augen auf und die warten drauf und dann hüpfen die auf mir rum und freuen sich und ich denke immer, es ist jeden Morgen unser Ritual, unsere Gruppe auch wieder zusammenzuhalten, egal ob intakt oder nicht, Rüde, Hündin, aber so dieses, ich glaube, die führen hier tatsächlich ein relativ natürliches Leben, sofern man das sagen kann, also und das freut mich sehr. Schön, ja. Also macht auch Spaß.
Bin auch ein bisschen
neidisch. Ja, sie ist auch ja, so zu beobachten in der Interaktion ja. und da sind wir auch wieder beim Thema, dass halt auch da die Hormone wieder so spannend sind und die Interaktionen natürlich verändern und ich dann eben nicht denke, oh Gott, Hormone, sondern, oh spannend, Hormone, mal gucken, was diesmal passiert.
Ja, du bist ja Verhaltenstierärztin, ich komme ja aus der Verhaltensbiologie ja. und es ist ja für uns einfach auch so wichtig zu sehen, dass Tierarten, egal welche Tierart, ob Mensch, Hund, Meerschweinchen, sein Verhaltensspektrum auch mal zeigen darf.
Ja, genau.
So, also das gehört und das Flirten und das Sexualverhalten gehört mit dazu. Also wenn dem Moment, wo wir uns entscheiden, eine bestimmte Tierart zu halten, sollten wir gucken, dass wir allen Verhaltenskategorien auch gerecht werden und sie den Hunden bieten. Wenn wir das nicht tun, klar, entwickeln sich da Verhaltensproblematiken, also zum Beispiel die Hypersexualität, gerade auch bei kleinen Hunden haben wir das ja sehr, sehr häufig. Und Rovi gehört ja nun auch dazu. Man könnte jetzt sagen, ja, Rovi ist jetzt eine Ausnahme, der ist super, ein kleiner Superstreber. Nox tatsächlich
ist er
auch,
wahrscheinlich
der ist auch ein Megastreber. Aber es, ich weiß auch, es gibt andere Rüden, mit denen das viel schwieriger ist, die davon zu überzeugen, dass da braucht man nicht so, weißt du, wie bei Rovi machen und dann guckt er dich schon gleich erschrocken an. Die hören das noch nicht mal, das
Ja, genau. Also,
der also jetzt da draußen, nicht, dass ihr das jetzt denkt, irgendwie das ist jetzt die Norm und wir sind hier diejenigen, die super gut unsere Hunde erziehen. Nein, das ist auch Glück. Wir haben auch einfach Glück mit unseren Hunden.
Definitiv.
Aber das heißt, also ein anderer Hund, der anders gestrickt ist, bedeutet nicht, dass der nicht auch diese Erfahrung haben sollte, oder?
Ja. Also ich glaube, es gibt durchaus welche, bei denen funktioniert das nicht und wo man dann wirklich auch vielleicht über eine Kastration im Sinne des Hundes nachdenken muss. Mhm. Aber ich glaube, die meisten Hunde hatten gar keine Möglichkeit oder die Halter, das wirklich auszuprobieren. Und ich glaube, bei den meisten Hunden kriegt man das so hin, dass das gut erträglich für alle Beteiligten dann am Ende auch ist. Und man versucht es halt oft gar nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also weil man den Glaubenssatz hat, dass es ja eh nicht funktionieren kann. Und
genau. Ich frage jetzt gerade mal für einen Freund, der hier auf dem Sofa sitzt und mich anguckt, ist es fies, es nie zu erlauben?
Ich müsste meine Hunde fragen, sie durften ja auch noch nicht. Also Piranha würde sagen, es ist eine Sauerei. So, ich möchte eigentlich irgendwie schon 12 Würfe haben und sie darf einfach nicht. Und naja, Rovi macht jetzt tatsächlich keinen gestressten Eindruck. Also der ist wirklich, also auch wenn du sagst mit Fressen, der hat genau 2 Tage seinen Napf nicht komplett leer gefressen. Aber er hat durchgefressen und auch das ist ja irgendwie ein Zeichen. Ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn er mal 2 Tage nicht fressen würde, muss ich auch ganz klar dazu sagen, dann ist das halt so. Aber also nicht mal so sehr war er im Stress, dass er jetzt Fressen eingestellt hat. Ob es ihn stresst, dass er nicht darf? Ich vermute nicht, weil auch das halt leider auch zum Kanidendasein gehört. Also es gehört sowohl dazu, zwar den Umgang immer wieder zu haben, aber es ist ja auch bei verwilderten Haushunden oder wenn wir noch weiter zurückgehen bei den Wölfen, kommt ja auch ein großer Prozentsatz nie zum Zuge, weil es der Status einfach nicht zulässt. Und da würde ich immer sagen, ja, dann habe ich auch das Recht, hier meinen Hunden zu sagen, ey, wenn hier irgendjemand den Chihuahua deckt, bin ich das. Du bist es sicherlich nicht. So. Ja, also ich glaube, Hunde kommen damit sehr gut zurecht und ich glaube, das ist auch wieder ein sehr menschliches Denken, dass der dann eine psychische Störung bekommt, weil er nicht darf. Mhm. Ich wollte gerade sagen, naja, so in der katholischen Kirche gibt's ja auch das Zölibat und wollte dann weiterreden und habe gedacht, naja, da müsste man aber nochmal drüber reden, ob das nicht doch an Stellen zu psychischen Störungen führt. Wir sehen ja die Folgen, also so, ja.
Ja. Aber ein ganz wichtiges anderes flirten. Thema.
Ja, genau.
Genau, sie dürfen wenigstens flirten, dass wir die nicht verboten. Genau. Es passiert ja beim Sex, wir hatten es eben bei der Hündin, aber ich denke, wir müssen es jetzt hier auch noch mal kurz thematisieren. Beim Sex passieren ja auch für Rüden nahezu traumatische Dinge. Ne? Also vor allen Dingen Rüden, die es noch nie gemacht haben, die kriegen einen riesen Schreck. Ne?
Ja, weil sie halt plötzlich irgendwie in einem Problem festhängen und das Problem heißt Hündin. Falls du darauf raus möchtest.
Genau,
wir haben bei der Hündin schon drüber gesprochen. Das ist halt eine Besonderheit von Kaniden, dieses sogenannte Hängen. Das heißt, durch die Schwellkörper des Rüden, die erst dann richtig anschwellen, wenn der penetriert hat, kommt er dann nicht mehr los und hängt unter Umständen bis zu einer halben Stunde an der Hündin. Und auch an der Stelle nochmal bitte, bitte nicht versuchen zu trennen. Es ist dann eh schon passiert. Also man könnte dann auch nicht mehr Nachwuchs verhindern. So, man kann nur gucken, dass die Hunde nicht in Panik geraten, die so fixieren, dass sie nicht in beide Richtungen irgendwie rennen wollen und warten, bis es vorüber ist. Das andere bleibt halt leider nicht.
Ja. Was sagst du denn zur Sterilisation des Rüden? Das wäre doch eine tolle Sache. Dann könnte er so oft er wollte und es würde nichts passieren.
Ja, jein. Also tatsächlich muss ich sagen, ist Rovi sterilisiert. Und da muss man vielleicht dazu sagen, die Sterilisation ist das, was man beim Mann als Vasektomie bezeichnet. Das heißt, da wird nur ein Stück vom Samenleiter entfernt. Das heißt, der Rüde ist komplett intakt. Der Hoden wird auch weiterhin mit Blut versorgt, kriegt Energie, macht seinen Job, produziert Hormone. Also hormonell, also oder andersrum gesagt, kein Mann dieser Welt würde sich, glaube ich, vasektomieren lassen, wenn das auch nur einen Müh-Einfluss auf seinen Testosteronspiegel nehmen würde. Tut es nicht. Und dann könnte man ja sagen, oh, das ist super, dann vasektomiere ich den und dann kann ja nichts mehr passieren. Und ich würde aber sagen, weil tatsächlich der Deckakt beim Hund nicht ganz ohne ist und auch ein Verletzungsrisiko birgt, gerade wenn die in Panik geraten, birgt aber auch das Risiko der Übertragung von Keimen. Ich würde es nicht zulassen. Also er ist vasektomiert und ich kann auch sagen, warum. Er lag eh in Narkose, dafür hätte ich ihn nicht in Narkose gelegt. Und es war, er wird genauso wenig decken wie vorher, aber es ist ein bisschen die Merle-Situation hier im Hause. Das heißt, ich habe 3 merlefarbene Hunde, die alle aus dem Tierschutz zufällig hier gelandet sind. Und da geht man natürlich dann noch weniger ein Risiko ein als bei irgendwelchen Hunden, wo man vielleicht dann sagen würde, naja gut, dann ist es ein Upswurf, hier wären die Welpen wahrscheinlich vermittelt, bevor die überhaupt auf der Welt wären, dann wäre es halt so. Aber in dem Fall geht das natürlich gar nicht. Deswegen ist er vasektomiert als nochmal doppelte Sicherung. Und ich empfehle das ganz gelegentlich, ist auch schwierig, einen Tierarzt zu finden, der es macht, ganz selten in gemischt intakten Mehrhundehaltungen mit zum Beispiel Kleinkindern. Also wo ich eben nicht garantieren kann, dass nicht doch regelmäßig auch meine Tür offen steht. Mhm. Trotzdem ist es kein Freifahrschein zu sagen, ach, dann sollen die machen und Spaß haben. Also ich würde einen Deckakt, ich fühle mich verpflichtet, genauso aufzupassen, wie wenn er nicht vasektomiert wäre. Nur im Falle eines Falles könnte in dem Fall jetzt nichts mehr passieren.
So, also ist das ist sozusagen dein Backup, dein Sicherheitsbackup.
Genau, und wenn wir tatsächlich mal kurz zum Tierschutzgesetz springen, das ja pauschale Kastration ohne individuelle Indikation verbietet, dann gilt das natürlich, das muss man so sagen, noch mehr für die Sterilisation, für die Vasektomie. Weil wenn ich begründet kastriere, dann möchte ich, dass sich was verändert. Und dafür kastriere ich den Hund. Bei der Vasektomie verändert sich gar nichts. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass der Halter vermeintlich nicht mehr aufpassen muss. Das heißt, da wird der Hund auch in Narkose gelegt, hat ein Narkoserisiko, hat eine Operation. Auch wenn meistens ein bisschen besser verträglich als die Kastration. Und es widerspricht natürlich dann noch mehr dem Tierschutzgesetz, weil es da nur noch darum geht, dass der Mensch nicht aufpassen muss. Also kann man so sagen.
Ja. Für viele Tierschutzvereine ist das natürlich jetzt wahrscheinlich so der Moment, wo sie sagen, ja, aber wir verhindern hier weitere ungewollte Trächtigkeiten. Von daher ist es eine denkbare Alternative.
Ich würde bei Tierschutzvereinen würde ich sofort dafür plädieren, weil ich würde natürlich dafür plädieren, dass die Hunde einfach intakt bleiben, aber das ist nicht machbar, was ich auch aus Tierschützersicht verstehen kann. Wobei ich da immer sofort denke, ich habe schon so viele Hunde vermittelt, ich vermittle halt Hunde nur an Leute, denen ich 100% vertrauen kann. Ich kann niemandem hinter die Stirn schauen. Das gilt aber für alles. Ich weiß auch nicht, ob der ansonsten nett mit dem Hund umgeht. Genauso wenig, wie ich weiß, ob der nicht irgendwann sagt, ach, ich mach mal eben Wurf. Also es hat ja immer was mit Vertrauen zu tun. Bei großen Tierschutzvereinen, die natürlich im großen Stil irgendwie Hunde vermitteln, ist das nochmal was anderes. Und da wäre ich tatsächlich oft glücklich, wenn die wenigstens sterilisieren würden. Weil in dem Fall wäre es schon so, dass die sagen könnten, okay, na, Fortpflanzung ist verhindert. Aber dem Hund, und das sind ja ganz oft sehr junge Hunde, die nach wie vor von Tierschützern mit einem halben Jahr oder sowas kastriert werden. Und dann könnten die einfach, weil sie ihre Sexualhormone ja weiter behalten, erstmal in Ruhe ausreifen, ohne dass irgendwelche Upswürfe passieren. Und da, glaube ich, wäre das schon oft die bessere Alternative. Also wirklich zu sagen, man vasektomiert dann halt, anstatt dass man sie kastriert. Mhm. Ja. Also ach, Tierschutz ist, glaube ich, immer auch nochmal zu unterscheiden von der Privathundehaltung. Mhm. Das ist einfach ganz andere Dimension. Da muss man vielleicht Kompromisse eingehen ab und zu.
Jetzt gibt es ja manchmal so die medizinische Indikation. Mhm. Ich hatte das auch hier in meinem privaten Umfeld, einen Rüde, der war so toll, Und der war sein Leben lang unkastriert. Und er war 12 Jahre alt, ein Schäferhundrüde.
Prostata.
Und hatte, ich habe vergessen, was es war. Auf jeden Fall musste er kastriert werden.
Mhm. Ja.
In dem Zuge. Und der ist ein halbes Jahr später gestorben. Und er war bis zu dem Punkt, war der in seinem vollen Saft. Nox hat immer den so ehrfurchtsvoll gegrüßt und ist dann schnell weiter und so, weil den fand er wirklich sehr beeindruckend. Und von dem Moment an, wo der kastriert war, war der, hatte der keinen Tonus mehr. Der lief ganz schlaff. Und er hatte wirklich so, es hört sich jetzt dramatisch und melodramatisch an, aber er hatte wirklich den Glanz in seinen Augen verloren.
Ich weiß, was du meinst. Also ich glaube, also natürlich weißt du genauso wie ich, wir können jetzt nicht draus ableiten, der ist gestorben, weil er kastriert wurde. Aber ich weiß genau, was du meinst. Mein Beagle war ja auch aus medizinischen Gründen im hohen Alter von, ich glaube, 16 nochmal chemisch kastriert mittels Kastrationschip. Und es war echt krass. Ich laufe mit dem hier die Straße entlang und meine Nachbarin hat keine Ahnung von Hunden, die hat sogar Angst vor Hunden. Und die schrie auf einmal quer über die Straße, oh Gott, Sophie, was ist denn mit Meier passiert? Und ich bin total erschrocken, weil ich gedacht habe, ich habe nur noch irgendwie ein Halsband hinten an der Leine oder einen Hund mit 3 Pfoten oder so. Dreh mich um und da stand der ganz normal. Und dann sage ich, was ist passiert? Und dann sagte sie, der hat ja gar keinen Arsch mehr in der Hose. Und es war wirklich krass. Der sollte seine Muskulatur auch fürs Alter behalten und wie krass der Muskeln abgebaut hat. Also alleine das, der ist wirklich eingefallen, das Fell ist unschöner geworden. Für seine Verhältnisse war er auch mehr im Stress, also er war immer noch ein Ausbund an Resilienz, aber so. Und man hat sehr deutlich gesehen, was die Kastration macht, auch in diesem hohen Alter noch.
Also auch hier nochmal der Appell, denkt sehr intensiv darüber nach, ob ihr eurem Hund die Hormone nehmt oder nicht. Ich habe mal irgendwo gehört, dass die Sexualhormone tatsächlich auch für Rüden besonders wichtig sind zum Thema Altern und Demenz. Stimmt das?
Ja, und zwar nicht mal nur beim Rüden, überhaupt bei Hunden. Und das ist auch der Grund, wir sprachen in der letzten Folge über die Analogie zwischen den Wechseljahren bei der Frau und der kastrierten Hündin. Und auch bei der Frau ist es so, dass sie mit den Wechseljahren, mit dem Wegfall der Sexualhormone tatsächlich ein höheres Demenzrisiko hat. Und das ist bei Hunden genauso, und zwar beiderlei Geschlechts. Also die Sexualhormone wirken neuroprotektiv, schützen also das Gehirn. Und entsprechend gibt es Studien, die zeigen, dass das Demenzrisiko ansteigt durch eine Kastration. Und auch das, also wer schon mal 2 Jahre irgendwie mit seinem Schlafzimmer mit einem Laminatboden und einem Hund mit seniler Körbchenflucht geteilt hat, wird mir an dieser Stelle zustimmen, dass auch das ein plausibler Grund gegen eine Kastration ist, sein kann.
Oh ja, das stimmt. Schrecklich, ja. Ich erinnere mich dunkel. Sag mal, wir haben uns ja auch bei den Hündinnen schon mit der Frage beschäftigt, Homosexualität. Ich würde es trotzdem jetzt gerne auch nochmal zum Thema Rüden hören. Gibt es homosexuelle Rüden, die wirklich wenig Interesse an Hündinnen haben?
Also es gibt nach wie vor keine Studien dazu. Tatsächlich ist es aber so, dass mein Beagle-Rüde, ich wusste immer, ich hätte mein Haus drauf verwetten können, wenn schwarzer große Rüde kommt, vergisst er alles andere. Also er hat ja Herzchen in den Augen gehabt und also er hat ein ganz klares Beuteschema gehabt. Gerne schwarze Labradore, aber auch alles, was so in die Richtung geht. Und Hauptsache groß. Und dafür hätte er jede läufige Hündin stehen lassen. Und ich habe tatsächlich immer gedacht, der hat überhaupt kein Interesse an läufigen Hündinnen. Mit eigenen läufigen Hündinnen war es dann irgendwann was anderes. Da hat er schon mitgekriegt, worum es eigentlich geht. Ob man da jetzt von homosexuellen Hunden sprechen kann, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, dass die auch aufeinander aufreiten, auch 2 Rüden, ist erstmal komplettes Normalverhalten. Also so, das machen die halt. Und das ist oft für Halter schwierig, dann irgendwie so, mein Hund ist doch nicht schwul. Ja, vielleicht ist er's. Und wenn es ist, ist ja auch kein Thema.
Warum denn nicht?
Eben, genau, aber wir können das nicht sagen. Also so, aber sie haben zum Teil sehr klare Präferenzen. Also das würde ich schon sagen. Ja, in welcher
Richtung
auch
immer. Genau, das ist auch so ein bisschen so das, was ich so beobachte auf Hundewiesen, dass es wir Menschen das Bedürfnis haben, das so klar zu trennen und einzuteilen, wer ist jetzt eigentlich was. Aber zum Glück ändert sich das ja auch gerade wieder, dass es so vieles, so viele bunte Töne gibt, also so viele Zwischentöne. Und so ist es auch bei Hunden, die nehmen das nicht so ernst. Und wenn Noxen, leider steht er sehr auf kastrierte Rüden, da muss ich immer sehr aufpassen.
Auch das,
wäre auch schon in unserer Folge zum Thema Kastration, ja, nein, wann und so, dass, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, in der letzten Folge haben wir darüber schon gesprochen. Da haben Sophie und ich auch schon eine eigene Folge zu, oder zwei Folgen, weil es so viel Stoff war, den wir zu besprechen hatten. Das war die Folge 31 und 32, genau. Da haben wir uns auch schon mit dem Thema beschäftigt, warum ist es so? Und ich habe auch noch mal eine eigene Folge zum Thema Aufreiten gemacht. Wann mische ich mich ein, wann nicht? Aber ich finde, es gehört hier auch noch mal ganz kurz mit rein. Bis wann ist das denn okay? Und wann sollte ich mich einmischen? Weil wir haben ja auch schon jetzt das Thema Aufreiten bei dir zu Hause, wenn die, wenn du zwei Hündinnen hast, die läufig sind und Rovi reitet auf oder die reiten auch untereinander auf. Gibt es da so ein Momentum, wo du sagst, jetzt reicht's?
Ja, jein. Also ich glaube, an der Stelle müssen wir über das Thema Hypersexualität reden, die Hunden ganz oft unterstellt wird. Also du kommst irgendwie in eine Junghundegruppe und irgendeiner reitet auf dem anderen auf und dann wird es irgendjemand geben, der sagt, oh, der ist aber hypersexuell, der muss schnell kastriert werden. Und tatsächlich müssten wir erstmal klären, ist der Ursprung des Aufreitens, hast du bestimmt in deiner Podcast-Folge dazu gemacht, hat er überhaupt irgendwas mit Sexualverhalten zu tun? Das kann ja eine Übersprungshandlung sein, das kann stereotypes Verhalten sein, dient dann im Stressabbau. Es ist in den meisten Fällen, also ich habe gerade von Junghundegruppen gesprochen, ist es schlichtweg Spiel. Das heißt, natürlich trainieren Hunde Verhalten aus sämtlichen Funktionskreisen im Spiel. Und natürlich gehört da auch der Themenkreis Fortpflanzung dazu. Also erstmal total normal und dann wäre es ja gar kein echtes Sexualverhalten. Da würde ich dann immer erstmal abklären, sind denn die Kriterien für Spiel erfüllt? Ist es freiwillig? Gibt es ein Selbsthandicap, einen Rollenwechsel und so weiter und so fort? Wenn das Spiel ist und der Untenstehende auch mal zum Aufreitenden wird und andersrum, hätte ich da überhaupt kein Problem mit. Also die sollen alles trainieren und dazu gehört auch Sexualität. So, das ist das eine. Das andere ist, wenn es wirklich Sexualverhalten ist, wird meines Erachtens nach ganz oft überhaupt nicht differenziert. Wir müssen an dieser Stelle mal festhalten, Sexualverhalten gehört nun mal zum Hund, sonst gäbe es schon längst keine Hunde mehr. Das heißt, nicht jeder Hund, der eine läufige Hündin sieht und versucht, sie zu decken, ist sowas wie hypersexuell. Also eine Hypersexualität wäre ja eine Störung, ein pathologisches Geschehen. Aber erstmal ist es komplett normal, dass Hunde sich reproduzieren wollen. Und dann muss ich eben einfach hinschauen, ist das wirklich was Pathologisches? Ist es eine Hypersexualität? Kommt der Hund nicht mehr dazu, zu fressen, zu schlafen? Ist der mega im Stress? Macht der nichts anderes mehr? Dann würde ich das sofort unterbinden. Und ich würde natürlich, weil ich keinen Nachwuchs möchte, auch ein adäquates Sexualverhalten verhindern, weil ich das meinen Hunden einfach nicht zugestehe. Wie gesagt, wenn jemand den Chihuahua deckt, dann bin ich das. Aber da muss ich einfach genau hinschauen. Und zum Thema Spiel, also wenn man das in Junghundegruppen hat, dann würde ich immer sagen, wenn ihr die Kriterien für Spiel erfüllt habt, lasst sie machen. Wenn ihr allerdings, und jetzt werde ich ein bisschen rassistisch an dieser Stelle, wir reden mal in Klischees, wenn es der schokobraune Labrador ist, ich habe keine Ahnung, warum die so oft ein echtes Thema mit dem Sexualverhalten haben, aber es erzählen, bestätigen auch alle Trainer. Wahrscheinlich, es ist ja nicht die Farbe, wahrscheinlich die Inzucht, dass man so schnell so viele davon produziert hat. Die sterben ja auch 2 Jahre früher als andersfarbige Labradore, gibt's eine Studie. Und es liegt auch nicht an der Farbe, sondern daran, dass die in Massen, da hat man halt nicht mehr seriös gezüchtet. Das ist wahrscheinlich
der Hintergrund. Stimmt, der war so in der Zeit lang, ne?
Ja, genau. Ja. Und das ist eine krasse Studie, also die wirklich im Schnitt 2 Jahre früher als blonde oder schwarze Labradore. Und die haben offenbar extrem oft, ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber ein Thema mit einer echten Hypersexualität, also sagen auch Dogwalker, Leute mit Hundepensionen, Hundetrainer, aber natürlich auch viele andere Hunde, nicht nur schokobraune Labrador. So, ich wollte ihn erwähnt haben. Und wenn ich dann sowas sehe und dann ist in der Junghundegruppe, da ist kein Rollenwechsel, das ist totaler Stress für den, der immer berammelt wird und der oben steht mit, ich weiß immer noch nicht, wie man dieses Gesicht beschreibt. Ich glaube, du weißt, was ich meine, dieses Sexöhrchen, dieses hintengezogene, der ist nicht mehr ansprechbar, dann würde ich das gnadenlos unterbinden. Das würde ich nicht zulassen, weil es dann eben nicht mehr ausgewogen ist, sondern für einen von beiden Stress ist und damit unterbinde ich das ganz klar. Und würde auch nicht wollen, dass die bauen sich ja dadurch auf. Also der dann oben steht und aufreitet, produziert ordentlich Testosteron und es wirkt so selbstbelohnend. Also es ist auch immer wieder eine Lernerfahrung, die dieser Hund macht. Das heißt, da würde ich dann dazwischen gehen und deswegen muss man einfach sehr genau hinschauen, was ist es eigentlich, was die Hunde da im Moment machen? Nicht jedes Aufreiten ist.
Und auch im Vorfeld schon. Ja, genau. Ja, finde ich sehr schön ausgeführt. Und für mich ist es eben halt auch so mit Nox. Ich hatte ihn ja auch mal in so einer Phase irgendwie. Das war, ich weiß nicht, da war glaube ich 6 Jahre alt. Als wenn er mir sagen wollte, jetzt will ich aber endlich mal, hat er plötzlich sein sämtliches gutes Verhalten abgelegt. Wahrscheinlich war ich auch ein bisschen, da habe ich nicht richtig aufgepasst, das nicht mitbekommen, dass ich das langsam gesteigert habe, war da irgendwie auf einem Auge blind. Und plötzlich war der einfach gar nicht mehr so charmant mit Hündinnen. Und war nämlich genau so ein Vogel, der irgendwie eine Hündin sieht und egal in welcher Zyklusphase sie sich befindet, wollte er nur noch drauf. Das war mir natürlich mega unangenehm. Und das war der Moment, wo ich erst versucht habe, gegen anzuarbeiten und merkte, ich komme schon gar nicht mehr ran. Das ist schon im Suchtsystem verankert. Und daraufhin habe ich ihn ja chippen lassen, allein deswegen. Und als der Chip ausgelaufen ist, bin ich mega streng gewesen und habe ihn auch an Hündinnen-Piescher nicht mehr, ich gesehen habe, okay, das ist eine interessante Hündinnen-Piescher, habe ich ihn davon abgerufen und dass er sich in diesen Wahn nicht wieder so reinsteigert.
Ja, die spulen sich genau, doch richtig hoch.
Genau, das war so ein bisschen meine Methode, um den Rüden in so einem Normalbereich des Verhaltens zu halten, sage ich mal. Und mittlerweile, er ist natürlich auch jetzt schon wieder 4 Jahre älter, jetzt ist er 10, ist er wieder ein sehr charmanter, bei Hündinnen sehr beliebter Rüde hier in der Umgebung, weil er weiß, wie es geht und nicht zu aufdringlich ist. Und weil ich tatsächlich dieses Abbruchwort etabliert habe bei ihm und ihn auch abbrechen kann in seinem Verhalten, wenn er mir, wenn ich das, was du gerade beschrieben hast, ne? Diese leicht nach hinten gekippten Ohren, so diese Augen werden zu Schlitzen und das Maul wird so komisch langgezogen und er kriegt so einen dämlichen Blick. Dann unterbreche ich ihn frühzeitig und habe dadurch die Chance, ihn herauszuholen.
Genau, also mir fällt dazu gerade ein, es ist ein bisschen anderes Thema, aber es gab hier mal, also hier liegen, die kennt bestimmt eine oder andere von Wettkonzept, gibt's ja zu Weihnachten immer diese Elche, die lieben meine Hunde, also so Werbegeschenk, Spielzeuge für Hunde. Und da lag einer rum und Rovi hat, was in der Pubertät auch erstmal normal ist, fing dann an, diesen Stoffelch zu rammeln. Also er wollte offenbar irgendwie Elch-Chihuahua-Mixe produzieren. Und ich habe das unterbunden und wurde dann, habe das auch gefilmt, habe das auf Facebook eingestellt und dann gleich, warum lässt du das nicht zu? Und der muss so ein Stofftier. Und es war aber auch so eine intuitive Entscheidung. Ich habe gemerkt, der ist gerade voll in seinem Tunnel. Also er war auch so nur noch dieses Stofftier und poppen und rammeln und nicht mehr wirklich ansprechbar. Und ab da waren dann halt auch Stofftiere zum Aufreiten tabu. Und das hat er dann auch total gut akzeptiert. Und ich finde, es ist jetzt kein Problem, wenn ein Hund sich mal sein Elch oder irgendwas krallt. Aber auch da würde ich halt immer genau hinschauen, ist der noch ansprechbar? Ist es jetzt, Gott, der weiß gar nicht, was er sonst machen soll und entwickelt da gerade eine neue Strategie, die ich vielleicht nicht möchte? Oder also da kann man, glaube ich, pauschal irgendwie schwer was dazu sagen. Das ist so situations- und hundeabhängig jedes Mal,
Das sehe ich genauso wie du. Ich würde da ganz individuell hinschauen. Ich habe so einen Fall auch einmal aus eigener Praxiserfahrung gehabt, wo ein Hund auch wirklich Suchtverhalten gezeigt hat. Das heißt, der hat es auch gekoppelt an Situationen. Also er kommt nach Hause und sobald er nach Hause kommt, muss er sich erstmal abreagieren am Kissen.
Genau, kenne ich auch.
Also tatsächlich auch mit Kommen und so. Also das war für den Hund wahnsinnig wichtig. Und der hat das so massiv irgendwann gezeigt. Das hat sich dann ausgeweitet auf andere Situationen und das war einfach nur noch ein Stressfaktor für diesen Hund.
Genau.
Und es ist natürlich, dass Sex macht Spaß und Sex kann abhängig machen und zur Sucht werden. Und deswegen muss man gerade bei Kandidaten, das war auch wieder der Klassiker, ein kleiner Rüde, auch da, die haben mich dann gefragt, sollen wir kastrieren lassen? Und da habe ich auch gesagt, nee, müsst ihr nicht. Ihr müsst einfach nur ihm dies etwas anderes bieten, wo er irgendwie Erfolgserlebnisse, schöne Gefühle bekommt. Und ihm das leider verbieten. Und das war tatsächlich auch die Lösung für diesen Hund. Und deswegen bin ich da eine große Freundin davon, auch immer weiterhin zu gucken, wie kann ich einwirken, dass sich so ein Verhalten auch wieder ausschleicht.
Ja, genau. Das würde ich auch so sehen. Und ganz oft ist es ja so, entstehen tut es eher aus dem heraus, dass sie Stress abbauen durch dieses Rammeln. Also alleine schon gleichförmige Bewegungen. Aber es verselbstständigt sich irgendwann und dann machen die halt nur noch das. Und dann ist es ein massives Problem und führt eben ganz gravierend zu Stress. Und deswegen, muss man einfach hingucken. Also wenn er das macht, um Stress abzubauen, würde ich ihm eine andere Alternative anbieten, mit dem er Stress abbauen kann. Und sei es, keine Ahnung, wenn er den annimmt, einen Kong, in dem er rumschlecken kann oder. Also, aber dass sich das halt nicht verfestigt. Ja, ist auch manchmal ein bisschen unangenehm. Keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwo im Restaurant bin mit meinen Hunden und der meint, er müsste jetzt irgendwie seinen Stress am Bein vom Nebensitzer abarbeiten oder so.
Also, das kann peinlich werden, okay.
Gesellschaftsverträglichere Formen des Stressabbaus, sagen wir es mal so.
Ihr Lieben, wir sind natürlich wieder über der Zeit. Das ist aber so bei Sophie und mir. Aber es hat sich
so
wieder gelohnt, finde ich. Hast du noch was auf dem Herzen, Sophie?
Naja, vielleicht, also ich glaube, dass man beim Rüden auch ein bisschen, bei der Hündin genauso, haben wir auch nicht gemacht, weil es einfach viel zu viel Thema ist, ein bisschen über medizinische Geschichten noch reden könnte. Also so,
okay.
ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass man eben bei intakten Hunden gewisse Präventionsuntersuchungen machen lassen sollte, bevor das Kind oder die Prostata oder ähnliches in den Brunnen gefallen ist. Mhm. Dass man zum Beispiel regelmäßig guckt, ob die Prostata vergrößert ist. Also würde man, wenn man eh beim Tierarzt ist, der kann entweder mit dem Finger abtasten oder kann Ultraschall nehmen. Aber man würde es zum Beispiel auch merken, wenn der Hund zum einen Kot, zum anderen Harnabsatzprobleme bekommt. Also beim Mann ist es so, dass, glaube ich, erstmal der Strahl nicht mehr so freudig ist, so beim Pinkeln. Also merkt man es erstmal. Beim Rüden ist es so, dass anatomisch die Prostata auf den Enddarm drückt. Ich würde ja immer sagen, die Würstchen werden dann vom runden Pfefferbeißer zum flachen Landjäger. Also abgeplattete Würstchen wären Hinweis auf, oder Haufen wären Hinweis auf eine vergrößerte Prostata beispielsweise. Ah. Oder okay. Auch fällt oft auf, wenn Schnee liegt, Blutbeimengungen im Urin. Dass man da gucken lässt, dass man einfach regelmäßig mal abtasten lässt. Mhm. Das wäre sowas dann. Und ganz wichtig, wird immer noch pauschal ganz oft kastriert, weil, oh Gott, der hat eine vergrößerte Prostata. Die lässt sich problemlos konservativ mit Tabletten behandeln. Das habe ich beim Beagle, der allerdings mit 14 Jahren, obwohl er zwei eigene Hündinnen im Haus hatte, lebt zeitenlang. Mit 14 Jahren hat er dann doch mal so eine leicht vergrößerte Prostata gehabt. Und der hat dann, es gibt dann alle 5 Monate Ibuzane und dann ist 5 Monate Ruhe und dann muss man es halt wiederholen. So. Und das funktioniert wunderbar und hemmt eben selektiv nur die Bindungsstellen für Testosteron in der Prostata. Also gerade der alte Rüde, der ja, wir sprachen davon, von seinen Sexualhormonen profitiert, bleibt ansonsten ein hormonell intakter Rüde. Genau, dann, wolltest du was sagen?
Ich sage nur gerade, wie gut, dass du noch mal gesagt hast, ich habe noch was zu sagen. Genau. Weil das sind, finde ich, gerade sehr, sehr wichtige Informationen. Genau. Ich glaube nämlich dann zum Beispiel, dass ich meinen ersten Rüden gar nicht hätte kastrieren lassen müssen. Der hatte nämlich eine vergrößerte Prostata und sofort wurde er kastriert.
Und das kann man
mit
wunderbar.
6 Jahren, aber trotzdem. Ja. Ich war totunglücklich, weil das so ein toller Rüde war. Das,
Ja, und dann zum Beispiel Perianaltumore sind relativ unbekannt, sind Tumore in 99,9% der Fälle, sag ich mal, gutartige Adenome, die sich irgendwo um den Anus herum bilden. Das heißt, man muss es ja so sagen, beim Beagle, der hatte diese Perianaltumore, schaut man ja öfters auf die Analregion des Hundes, als einem lieb ist. Also mit so einer Rutenhaltung und kurzem Fell, du siehst ja beim Beagle schon in der Früh, wenn er mittags irgendwie mal einen Haufen machen muss. Und also guckst automatisch hin und merkst hoffentlich, wenn sich was verändert. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, einen Bearded Collie nehme mit langem Fell, der die Rute tief trägt, dann muss ich da sehr bewusst hinschauen, um Veränderungen zu erkennen. Und das wissen die meisten Leute nicht. Das heißt, achtet auf Umfangsvermehrungen rund um den Anus, also kleine Knüppelchen, die sich da bilden. Die sind in der Regel, in den meisten Fällen, bei meinem Beagle war es das bösartige Karzinom, in der Regel testosteronbedingt. Das heißt, man kastriert die Hunde und die bilden sich dann wieder zurück. Man muss sie halt bei Zeiten erkennen, damit man da gegensteuern kann. Dann der Hodentumor beim Rüde ist ja auch so eine Geschichte. Ist, glaube ich, auch vielen nicht bewusst, analog zum Gesäugeabtasten bei der Hündin, worüber wir gar nicht gesprochen haben, es ist so wichtig. Aber wäre es beim Rüden eben, die Hoden regelmäßig anzuschauen, aber auch abzutasten. Und sobald man da irgendwie eine Umfangsvermehrung merkt, die asymmetrisch werden von der Größe, eine Konsistenzveränderung, ein Hoden härter ist als der andere, ist das immer ein Grund, den auch anschauen zu lassen. Es könnte ein Hodentumor sein. Also, dass man einfach auf dem Schirm hat, dass man solche Dinge regelmäßig kontrollieren muss.
Okay, also auch der Aufruf mal, den Hunden an die Eier zu gehen und auch mal abzutasten, definitiv. Sich das zu trauen und zu gucken. Einfach von Anfang an vielleicht auch den Rüden schon dran gewöhnen, schon als jungen Rüden, dass das nicht plötzlich im Alter das erste Mal passiert, sondern dass es für ihn ganz normal ist, immer regelmäßig mal die Eier abgetastet zu bekommen, damit ihr Veränderungen rechtzeitig wahrnimmt. Ja.
Und es ist vielen Leuten eben gar nicht bewusst. Also die gucken da nie hin und dann passiert es halt, dass der Hund mit dem faustgroßen Hodentumor irgendwie in der Praxis steht und die Halter sind, der hat da plötzlich was. Und sowas kommt halt nicht über, genauso wie der Gesäugetumor der Hündin, es kommt nicht über Nacht. Man kann die gut ertasten, man muss nur gesagt bekommen, dass es wichtig ist. Und da vielleicht auch an die TierärztInnen, da ist halt Aufklärung ganz, ganz wichtig. Man muss es den Hundehaltern sagen, woher sollen sie es denn wissen? Und das war einer der Gründe, warum ich dieses neue Buch geschrieben habe, weil genau sowas, Tierärzte haben oft gar nicht die Zeit, die Aufklärung, Beratung in dem Maße zu machen. Und da kann man halt einfach ganz klar sagen, lest euch das durch, da findet ihr auch alles über Präventionsmaßnahmen bei intakten Hunden beispielsweise. Mhm. Ja, genau.
Genau, das wäre jetzt auch nochmal zum Abschluss mein Tipp gewesen. Wir hatten es eben auch schon bei der Hündin, aber ich möchte es trotzdem auch nochmal euch ans Herz legen, das Buch von Sophie. Sie hat ja eins geschrieben zum Thema Kastration, aber jetzt eben halt Let's Talk About Sex bei Hunden. Es ist einfach ein tolles Nachschlagewerk, super einfach also zu lesen, macht Spaß, sich das anzugucken, auch durch die witzigen Fotos, die du beigefügt hast aus deiner jahrzehntelangen Erfahrung in deinem Hippie-Haushalt. Ne?
Ja, poppende Hunde fotografieren kann ich.
Also es ist wirklich ein unterhaltsames, kluges Buch, was uns allen ganz viel weiterbringt, wenn es darum geht, die Sexualität unserer Hunde zu verstehen und zu gucken, ist das noch normal? Wann sollte ich mich zum Tierarzt bewegen und wann sollte ich auch einfach meinen Hund einfach lernen lassen, mit Hormonen und der Gesellschaft von verführerischen GeschlechtspartnerInnen umgehen zu lernen?
Ja. Genau, es wäre großartig. Es wäre sehr in meinem Sinne.
Ja, genau. Ja. Und deswegen würde ich sagen, Sophie, jetzt haben wir es. Ne? Wir haben, glaube ich, über alles gesprochen, was uns auf dem Herzen lag, was wir euch mitgeben wollten. Also guckt gerne hin, schämt euch nicht für eure Hunde, findet es lustig, versucht vielleicht auch Parallelen zu sehen zu uns Menschen. Ich finde es immer sehr amüsant.
Finde ich auch.
Neulich hatten wir das auch irgendwie, genau, dass wir so beobachtet haben, wie eine rollige Katze sich so immer wieder angebiedert hat irgendwem.
Die sind auch krass
und haben uns
unterwegs.
Dann irgendwie genau zurückversetzt gefühlt in irgendeine Disco, als ich 15 war, wo ich da immer auch das Gefühl hatte, um was geht's hier,
Ja, ich finde es auch total spannend. Und was man ja auch immer wieder sagen muss, wenn wir vergleichen, auch jetzt in so einem Gespräch, vergleichen kann ich alles. Ich kann sogar Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich darf es nur nicht gleichsetzen. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen Hunden und Menschen und Katzen. Aber Vergleiche kann man ziehen. Und die Sexualhormone haben am Ende bei allen dieselbe Funktion. Das muss man auch ganz klar so sagen. Und die Sexualität auch. Reproduktion nämlich. So.
Yes. Genau. Okay, ihr Lieben. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank an dich, Sophie, dass du uns dein großes Wissen hier, dass du dein großes Wissen hier geteilt hast mit uns. Und wir werden uns ja nochmal verabreden zu einem anderen besonderen Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil es leider sehr, sehr präsent ist, die Vermehrerhunde. Du hast ja aus dem Tierschutz Hunde übernommen, die auch von Vermehrern stammen. Mhm. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, dem wir uns nochmal separat widmen. Ansonsten, alle, die jetzt neugierig geworden sind, es gibt neben diesem Buch auch noch Webinare mit Sophie. Sie bietet Online-Seminare an, ist immer auch mal wieder zu sehen, live bei Seminarveranstalterinnen in ganz Deutschland unterwegs. Und es lohnt sich wirklich, da einmal zu einem bestimmten Thema so viel live kennenzulernen, kann ich aus Erfahrung sagen. Ist sehr, sehr, sehr spannend. Ach,
danke, liebe Kate, und danke an alle fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die nächste Folge.
Gut, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von Kosmos Hund. Hier findest du Bücher, Online-Kurse und Webinare. Dein Verlag für alle Fragen in Sachen Hund. Schaut gerne vorbei unter www.kosmos.de oder auf Insta unter kosmos.hund. Wir freuen uns auf euch.
4 Pfoten, 2 Beine und 1000 Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.